Ja, bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich einfach auch noch mal kurz im Gebet sprechen. Herr Jesus, hab Dank für diesen Morgen, hab Dank, dass du bei den Kindern bist, dass du bei uns bist, und das bitte ich dich, dass ja das rauskommt, dass du da bist, und sprich du, Herr, lass es dein Wort sein. Amen. Ja, Begegnung oder eine Begegnung mit Jesus, dem Arzt, so habe ich das überschrieben. Und ich weiß nicht, wer letztens eine Begegnung mit dem Hausarzt hatte oder so. Ich habe mich so daran erinnert auch, wie früher, heute ist ja, glaube ich, nicht mehr so gängig, dass der Hausarzt noch wirklich auch Hausbesuche macht. Gibt es vielleicht auch noch, ich habe es jetzt mal überrascht von meinem Vater gehört, wo die Hausärztin heimkam zum Blut abnehmen. Aber in der Regel glaube ich, ja, es hat sich manches geändert, dass man erstmal vielleicht auch lange warten muss oder die Wartezimmer voll sind und so weiter und es eine Weile dauert, bis man wirklich auch die Begegnung hat mit dem Hausarzt. Und da finde ich das genial, wie eben Jesus hier in dem Text, um den es heute auch gehen soll, wie Jesus ja begegnet, wie er nicht nur begegnet, sondern wie er einen Hausbesuch macht. Ein Hausbesuch von Jesus, dem Arzt, und wo das auch rauskommt, der Markus hat ja schon ja, von der Wahl hat das gehabt, wie Jesus, wie wir wählen dürfen und sollen. Und das Wichtige ist, dass wir wählen und eben wir wählen können, weil auch Jesus schon gewählt hat. Jesus, der Arzt, er hat auch gewählt, und darum geht es in dem Text hier, hier ein Bild vorneweg, wo Jesus eben sich seine Nachfolger auswählt oder ganz besonders einen Nachfolger auswählt. Hier ist noch so ein bisschen, ja, noch nicht daheim, sondern so Jesus unterwegs, und er sitzt, er kommt vorbei eben an der Zollstation vom Levi oder von Matthäus, und da wollen wir ja jetzt einsteigen. Und ich lese aus Matthäus 9, die Verse 9 bis 13, wer mitlesen will, Matthäus 9, 9 bis 13. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen, und er spricht zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber er es hörte, sprach er: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt oder was das ist: Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ja, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist: Ich will Barmherzigkeit, nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ja, Jesus, er drängt sich förmlich auf, er macht einen Hausbesuch bei diesem Mann, wo sonst keiner eigentlich hin will, von, ja, von den Frommen, von den religiösen Führern. Und ich glaube, dass viele Leute, die da drum rumsaßen, wie wir es auch nochmal vielleicht hier auf dem anderen Bild sehen, wo sich viele die Frage gestellt haben, erstmal eben, wie kann das sein, dass Jesus zu diesem Sünder geht, zu diesem Zöllner geht? Das kann doch nicht sein, dass eben Jesus, vor allem der Messias, dass der da hingeht, in das Haus, mit denen am Tisch sitzt, mit dieser Person isst. Viele haben sich vielleicht eher gedacht, eben nicht, ja. Warum wird dieser Matthäus, warum wird der Levi, eben beide Namen, warum wird er nicht vom Blitz getroffen? Das kann doch nicht sein, dass so ein Mann mit so einer Vergangenheit, mit so einem Leben, dass der in der Gemeinschaft mit Jesus sein darf. Warum trifft er nicht der Blitz? Dann warum? Und ich muss ehrlich sagen, manchmal, da stelle ich mir genau die gleiche Frage. Oder ich wundere mich, ja, warum hat mich selber noch nicht der Blitz getroffen? Warum ist Jesus immer noch so gut zu mir? Man scheitert immer wieder, oder man hat, ja, kennt seinen Charakter, kennt seine Schwächen und so weiter, in der Beziehung auch mit Jesus. Man denkt, wie kann das sein, dass Jesus in mir immer noch so viel Gutes tut, dass Jesus immer noch bei mir ist, dass er mich nicht verlässt, dass er mir seine Gegenwart schenkt, seine Liebe schenkt, seine Vergebung schenkt, seine Gnade schenkt. Ja, wie kann das sein? Und Jesus aber, er macht es ja deutlich, das ist die Realität und darum geht es auch in der Beziehung zu Jesus. Und er schätzt die Lage ganz anders ein, wie das die Pharisäer und die Schriftgelehrten getan haben. Für sie war das eher ganz klar, ein Zöllner, der ist nicht würdig, ja, in Gottes Gegenwart zu stehen, sondern Zöllner, sie galten eben, ich denke, die meisten wissen es, eben als unehrlich, als unrein, als Diebe und Räuber. Man hat sie auf eine Stufe gestellt mit Glücksspielern, Würfelspielern, mit Leuten, die Wucherzinsen erheben, mit Gewalttätigen, mit Hirten und mit Sklaven und alle, die so ja, am Rand der Gesellschaft stehen oder eigentlich gar nicht dazugehören sollten. Und eben ein Zöllner war das genaue Gegenteil von dem Schriftgelehrten und für sie war klar, oder die gängige Meinung, ja, für Hirten, für Zolleinnehmer, für Zollpächter, da ist es schwierig umzukehren, schwierig Buße zu tun oder schier unmöglich. Veränderung, Heilung, wenn man so will, ist unmöglich. Und dann kommt eben Jesus und stellt diese ganze Meinung auf den Kopf und dieser Mensch am Zoll, dem Jesus begegnet ist, der wird hier Matthäus genannt. Matthäus, es zeigt, es ist, oder wie es geschrieben ist, es zeigt an, es ist eigentlich nicht sein richtiger Name, sein richtiger Name war eben Levi, wie es auch die anderen Evangelien nennen, aber hier steht es eben mit Namen Matthäus. Wie gesagt, Markus und Lukas, sie berichten von Levi. Und warum nennt dieser, oder warum wird hier Matthäus genannt in dem Evangelium? Und warum fügt er dann im Kapitel 10, Vers 3, da kommt es nochmal, da wird ausdrücklich dann hinzugefügt, der Zöllner. Also Matthäus, der Zöllner, anders wie in den anderen Evangelien beschrieben. Und es gibt da eigentlich nur einige befriedigende Erklärungen, weil eben dieser Matthäus hier der Verfasser ist von diesem Matthäus-Evangelium. Dieser Matthäus, er beschreibt sich, was er erlebt hat in diesem Evangelium. Und es liegt nahe, dass eben Jesus diesem Levi, was sein ursprünglicher Name, auch sagen wir, seine Identität war, ja, wie er ihm diesen neuen Namen gibt, diesen, ja, der Name Matthäus, der nochmal was ganz Besonderes ausdrückt, so wie er eben Simon den Namen Petrus gegeben hat oder immer wieder durch die Bibel, wo Leute einen ganz neuen Namen kriegen mit einer neuen Bedeutung, was auch eine ganz neue Identität auch bedeutet. Ja, was bedeutet dieser Name Matthäus? Ganz anders, als das die Leute drumherum erwartet oder gedacht hätten oder gesehen haben. Das heißt nicht irgendwie der Verstoßene oder der Verfluchte Gottes, sondern es heißt ein Geschenk Gottes, ein Geschenk Jahwes. Diesen Namen kriegt dieser Levi, dieser Sünder, dieser Zolleinnehmer. Ja, ein Geschenk Jahwes, das ist aus der Sicht Jesu, aus der Sicht von dem Arzt auch, das ist der Name, den dieser Levi kriegt, ein Geschenk Gottes. Und ich denke, es zeigt auch schon viel, ja, wie und für was Jesus gekommen ist, dass eben auch noch, wenn er das schafft oder wenn er diese Vergebung, diese Gnade bekommen kann, dann könnte es noch viel mehr Zöllner, noch viel mehr Sünder, noch viel mehr, die am Rand stehen. Aus dem Levi wird ein Matthäus und auch aus uns, ja, kann ganz anderer werden. Aus uns eben, wenn wir das wählen, kriegen wir eine ganz neue Identität. Und eben die Frage auch nochmal, die ich mir selber gestellt habe, was vielleicht die Pharisäer gestellt haben, warum wird dieser räudige Mensch nicht einfach vom Blitz getroffen? Ich glaube, es drückt eben ganz viel aus, wie Jesus auf diese Erde gekommen ist. Dass er nicht in erster Linie, dass Jesus als, wie von der Kripo, als Ermittler oder als Kopfgeldjäger in diese Welt gekommen ist, dass er ja jeden sucht, der irgendwie was falsch macht und den dann hinter Gitter bringt oder so, sondern im Gegenteil. Was sagt auch dieser Text, auch das, wie Jesus mit diesem Matthäus umgeht? Was sagt es über unsere Seele? Was sagt es über Sünde allgemein? Und natürlich, was sagt es über Jesus? Zum einen, was sagt es über das Thema Sünde, über den Begriff Sünde, wo man ja viel natürlich darüber hört und es ganz unterschiedlich erklären kann. Und ich glaube, dass wir ja vor allem im Westen auch so in den letzten paar Jahrhunderten da ging es, und ist natürlich nicht falsch, alles andere als falsch, dass es geht darum, eben Sünde ist die Trennung von Gott, Sünde ist Schuld in unserem Leben, die zwischen uns und Gott steht, und ja, wir haben ein juristisches Problem, wir haben ein rechtliches Problem, wenn man so will, mit Gott, dass eben wir Schuld auf uns laden und jemand brauchen, der uns diese Schuld abnimmt oder vergibt oder ja, dafür zahlt. Der auch diese Vertragsverletzung, die wir mit Gott haben, der das wieder in Ordnung bringt. Und es stimmt, vor Gottes Gesetz, das sagt die Bibel klar, wir sind durch unsere Sünde, wir sind schuldig vor Gott, und unsere einzige Hoffnung, das ist eben die Vergebung durch Jesus Christus. Und ein Vers, es gibt ja viele Verse, vor allem auch im Römerbrief, die das ausdrücken, ja, ein Vers, Römer 5, Vers 1, wo es dann heißt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ja, wir sind gerechtfertigt im, sagen wir, rechtlichen, juristischen Sinn. Wir sind ja im Recht. Uns wurde vergeben, das ist in Ordnung gebracht. Wir haben diesen juristischen Streit mit Gott beigelegt oder er mit uns. Ja, und Gott eben, er ist der gerechte Richter, und er ist aber auch gleichzeitig derjenige, der sein Leben gab, um uns gerecht zu erklären. Also, ja, die Vor- oder was man, denke ich, am meisten so mit dem was in Verbindung bringt, wir sind schuldig und wir brauchen Vergebung, und das stimmt so 100%. Nur wenn man die Bibel guckt, und wie gesagt, ich will es überhaupt nicht abschwächen, gar nicht, aber ich glaube, die Bibel, die fasst noch ein viel weiteres Bild, was es bedeutet, Umkehr, was Heilung in dem Sinn bedeutet, was es bedeutet, Vergebung und Gnade. Und ich möchte so aus einem, ja, ein bisschen aus einem verschiedenen Blickwinkel betrachten. Wenn man hier guckt, es ist sogenanntes Vexierbild. Das ist das gleiche Bild, aber je nachdem, aus welchem Blickwinkel man betrachtet, kann man auch unterschiedliche Dinge erkennen. Wenn man von vorne guckt, da steht ja das Wort Glaube, aber wenn man so ein bisschen den Blickwinkel verändert, da kann man das Wort Liebe lesen. Je nachdem, wie man drauf guckt. Und ich glaube, so ist auch ja in der Bibel. Je nachdem, wie ich drauf gucke, ist fast noch viel mehr als nur das eine, was ich sehe. Wenn es in der Bibel um Sühne, um Schuldvergebung und so weiter geht, dann hat es eben noch einen viel weiteren Rahmen. Da geht es um ja, Schuld und Unschuld natürlich, aber auch Ehre und Schande. Es geht um Macht und Furcht, Reinheit, Unreinheit, Dazugehören, Verlorensein. Ja, der Friede, diesen Shalom, den Gott schenkt, und auf der anderen Seite auch das Chaos, das dadurch durch diesen Frieden auch besiegt wird. Es geht um Hoffnung und Verzweiflung, so diese Gegensätze. Und wenn wir ja Sünde, die Schuld vor Gott, wenn wir das aus dem Blickwinkel nur eben von Schuld und Unschuld sehen, dann ist das nicht falsch. Aber ich glaube, wie gesagt, eben das Bild ja, ist noch etwas größer. Sünde an sich ist nicht nur dieses Übertreten von Geboten. Ich glaube, wenn es nur darum geht, dann kann man sehr schnell in so einem ja, religiösen Lebensstil, wo es nur darum geht, irgendwie Gott gnädig zu machen durch meine eigene Arbeit, dass man da stecken bleibt, sondern eben Sünde, es ist auch, wie gesagt, ein größeres Bild, es ist auch ja wie eine Art Krankheit unserer Seele, dass unsere Seele krank ist und Heilung braucht. Sie braucht Erlösung, und unser ja, ganzes Wesen, unser ganzes Ich braucht eben diese Heilung von Gott. Und da finde ich das spannend, wie ja das nicht erst irgendwann im Neuen Testament ganz hinten so am Rand erwähnt wird, sondern eigentlich von Anfang an, wie Gott auch als Arzt sich zeigt. Ein Text aus dem 2. Mose im Kapitel 15, ich lese uns die paar Verse, 2. Mose 15, wo beschrieben wird, ja, oder Israel in Mara und Elim. Also sie sind aus der Sklaverei befreit, sind in der Wüste, und dann sind durchs Schilfmeer gegangen, und dann da ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen zur Wüste Schur, und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, Was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, da wurde es süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach, wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine dieser Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Also Gott zeigt sich nach dem Auszug aus Ägypten, er zeigt sich ihn auch ja als der Arzt, der, der Heilung schenkt und sie auch vor ja, manchem anderen bewahrt. Und dann, aber auch im weiteren Verlauf von der Bibel, vom Alten Testament, da wird es immer mehr auch diese Begriffe Arzt und Heilen im übertragenen Sinne eben für die Vergebung von Sünde gebraucht, für die Errettung aus der Not. Und wo es viele Verse gibt, wie zum Beispiel heißt in Jeremia 8, Vers 22, wo gefragt wird, ist denn keine Salbe in Gilead oder ist kein Arzt da? Und es gibt weitere Verse eben in ja, Jeremia, Hosea und so weiter. Und es macht eben deutlich, wie Gott auf sein Volk zugeht, wie Gott sein Volk nicht nur juristisch begegnet, sondern eben als dieser Arzt, der Heilung schenken will, unser Leben, unser Herz, unsere Seele heil machen will. Und wenn Gott sich schon so zeigt im Alten Testament, dann ist Jesus im Neuen, als er auf die Erde kam, ja nicht weniger auch der Arzt. Und eben Jesus, er übernimmt diese Aufgabe und er bringt es, ich sage mal, im positiven Sinne auf die Spitze, ja am Kreuz, was heißt Jesaja 61, Vers 1 zum Beispiel, durch seine Wunden sind wir geheilt, wie wir es auch gesungen haben, am Anfang schon, ja. Er kennt unsere Wunden, er sieht unsere Wunden und er schenkt uns Heilung durch seine Wunden. Und wie es heißt in Hesekiel 34, gibt viele Verse, ich will das Zerbrochene verbinden und das Schwache stärken. Ja, das Zerbrochene verbinden, das Schwache stärken. Ich habe vorhin falsch gesagt, auch in Jesaja 61, wo es um geht, das Zerbrochene zu verbinden und Jesaja 53 eben, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Und ja, früher schon die frühen Christen oder der Kirchenvater Ignatius, der hat es auch gesagt, aber unser Arzt ist der einzig wahre Gott, Jesus, der Christus. Er hat sich dem Verderben unterworfen, damit er unsere Seelen vom Tod und vom Verderben befreie und sie heile und gesund mache, wenn sie von Gottlosigkeit und bösen Lüsten krank geworden ist. Ja, das ist auch schon der Blick in Jesus. Er kommt, um unsere Seele zu heilen. Und das hat dieser Matthäus erfahren in der Begegnung mit Jesus. Und wo andere sagen, ja, Buße, Umkehr, den Weg zu ändern, das ist schwierig für so einen Zöllner. Aber Jesus hat gezeigt, nee, auch er hat die Macht, da Umkehr zu schenken. Und das finde ich so das Spannende auch eben, wie dieser Matthäus, wie er umkehrt, wie er ja seinen Weg ändert, sein Leben ändert. Und dass es eben nicht nur heißt, Umkehr von vor dem Richter um Gnade zu bitten, sondern auch ja noch viel mehr. Und da kommt auch diese Beziehung mit rein, die wir zu Gott haben können, dass wir unsere Wunden, dass wir unsere Verlorenheit, alles, was Heilung braucht, dass wir das vor Jesus, unserem Arzt, dass wir es offenlegen dürfen und er, der Arzt, ist für unsere Seele, er unsere Seele berühren kann, uns Heilung schenken kann und dass da nicht darum geht, wenn ich eben mir das eingestehe, wenn ich Jesus wähle und mir eingestehe, ich brauche ihn, ich schaffe es nicht ohne ihn, dass es eben nicht darum geht, wie gesagt, nur um einen Freispruch, sondern es geht darum, dass eben Jesus meine Seele berührt und der Heilung schenkt. Dass ich meine Verletzung auch vor Gott bringe, aber nicht nur alleine, sondern als Gemeinde, eine Gemeinschaft von Leuten, die ja ihre Wunden vor Gott bringen, dass man auch voneinander offen wird und dann erlebt, wie Jesus da auch Heilung schenkt. Und es braucht aber eben, dass ich umkehre, dass ich meinen Weg ändere, dass ich in die Richtung von Jesus laufe, dass ich den Arzt auch mich behandeln lasse. Und es bedeutet auch natürlich, so wie es der Matthäus gemacht hat, Jesus zu folgen. Und es heißt, dass ich in die andere Richtung gehe, wie ich vielleicht selber will. Und ich habe das ja so ein bisschen erlebt. Ich weiß nicht, wer den Ort kennt. Das ist eigentlich nicht so wichtig, aber was ich damit ausdrücken will, ich erinnere mich noch sehr gut an ein Erlebnis oder ja, schon ein paar Jährchen her. Aber ein paar Freunde, mein Bruder und ich, wir waren auf einem Konzert irgendwo, vielleicht bei Stuttgart oder so, sind wir öfters hingefahren, das ist so 2,5 Stunden weg ungefähr. Oder 2 mussten wir fahren, um dann wieder zu Hause. Es war oft spät. Und ich weiß noch, einmal sind wir da zurückgefahren. Ich bin dann gefahren. Die anderen haben schon geschlafen im Auto. Und wir sind daheim gefahren. Und ich bin kurz vor unserem Zuhause quasi von der Autobahn runter. Und war mir hundertprozentig sicher, wo ich durchfahre. Ich habe gedacht, ja, ich muss rechts abbiegen. Ich habe die Straßen gesehen, die da kommen. Ich habe irgendwie so die Gegend gesehen. Ich habe gedacht, jawohl, ich bin auf dem richtigen Weg. Und irgendwann wacht mein Bruder neben mir auf. Guck ein bisschen verdutzt und dann schnauzt er mich erstmal an. Also, wo fährst denn du hin? Und habe ich ihn ein bisschen angeschnauzt, sagte, was will er denn? Wacht da gerade auf. Und er sagt, du fährst in die völlig falsche Richtung und so. Und dann haben wir so ein bisschen, ja, wir haben es nicht gestritten, aber ich war verwundert, was er denn will von mir. Und dann bin ich eben vor dieses, oder mit dem gleichen Namen drauf, Tening, das ist bei uns in der Nähe, sehe ich auf einmal dieses Ortsschild. Und ich sehe, Moment, das ist ja wirklich komplett die falsche Richtung, wo ich hin wollte. Also irgendwie, wahrscheinlich war ich müde, Gott sei Dank ist nichts passiert. Aber mein Hirn hat mir dann einen Streich gespielt und wie gesagt, ich habe gedacht, ich bin rechts gefahren, aber ich bin links gefahren. Ich habe die Straßen, ich habe gesehen, ich bin auf dem richtigen Weg, aber ich war auf dem falschen Weg. Ich bin am falschen Ort rausgekommen, wo ich hin wollte und jetzt kann man natürlich sagen, ja, egal, ich fahre einfach weiter. Nee, was habe ich natürlich gemacht? Bei der nächsten Möglichkeit habe ich umgedreht und bin dann am Ziel, bin dann daheim angekommen. Ja, dieses noch ein Bild, genau, dieses Umkehren, das, was der Matthäus erlebt hat. Nicht nur kurz die Richtung ändern, sondern sein Leben, die Richtung von Jesus bestimmen lassen und wissen und erleben zu dürfen, dass man am richtigen Ort ankommt. Ja, das ist mir in Erinnerung geblieben und eben es braucht es, dass wir wachgerüttelt werden, dass uns jemand sagt, hey, du bist auf dem falschen Weg, der uns wachrüttelt und wir das dann auch erkennen. Ich weiß noch, als der Wilfried Block hier war, schon ein paar Wochen her oder Monate, der hat uns ein Buch empfohlen von Fritz Binde, vom Geheimnis des Glaubens. Und ich habe das gekauft und gelesen. Ich fand es sehr, bisher, was ich gelesen habe, ja wirklich sehr, sehr gut. Ich habe verstanden, warum er dieses Buch so gut findet. Und ja, so einige Dinge daraus sind mir wirklich nochmal ganz neu oder besonders geworden, dass wir eben gerade, wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen, dass wir uns nicht von uns selber ändern können, dass wir uns nicht selber irgendwie aus dem Dreck ziehen können auch und dass wir das brauchen, dass dieser Arzt unsere Seele berührt und dass es heißt eben dieses Umkehren, dass es nicht nur darum geht, eben ihr eine Strafe abzusitzen oder abbüßen und dann ja, sich gute Vorsätze fassen und das nächste Mal mache ich das nicht mehr, das nächste Mal schaffe ich das, wie auch immer, sondern dass es darum geht, dass es um mich geht. In dem Sinne, dass Umkehr, dieses Jesus-Nachfolgen, so wie es der Matthäus auch erlebt und gemacht hat, dieser Fritz Binder nennt es, ja, die Umkehr ist ich-stürzend. Ich werde vom Thron gestoßen, dass Jesus drauf Platz hat. Und da geht es darum, dass es eben immer auch bedeutet, eben ich erkenne eigentlich meinen Zustand. Ich erkenne, dass ich diesen Arzt, dass ich die Berührung von diesem Arzt brauche. Ich erkenne, wer ich bin, mein Zustand. Und dieser Fritz Binde ist ein, ja, hört sich so negativ an, vielleicht, aber so diese Selbstbeschämung. Aber das ist genau das auch, was der verlorene Sohn zum Beispiel erlebt hat. Er hat gemerkt, wie er im Dreck sitzt. Und ich glaube, wir brauchen das auch, dass wir das erleben, dass wir das erkennen. Selbstverwerfung ist noch so ein Begriff, dieser Fritz Binde dann nennt. Wo man denkt, was, Selbstverwerfung kann ja gar nicht sein. Aber eben, dass es darum geht, ich lasse Jesus den König sein, ich lasse Jesus den Arzt sein, der mich heilt und ich kann mich nicht selber heilen. Und ich kann mich nur ja wirklich diesem Arzt ausliefern, diesem Arzt in die Hände werfen und total hingeben, so ja, wie vielleicht vor einer OP oder reicht schon beim Zahnarzt, wo ich einfach nichts machen kann selber, sondern wo der dann ran muss und diesen Schmerz, die Ursache beheben. Und das finde ich so, ja, was mich so beeindruckt, was mich so bewegt, in dieser Beziehung mit Jesus, dass meine Seele so sehr am Herzen liegt und dass er der ist, der sie heilen kann. Und dass letztendlich, was uns verändert, es ist nicht vom Blitz getroffen werden, sondern es ist, wie es der Matthäus erlebt hat, es ist von Jesus getroffen werden. Dass Jesus auf mich zugeht, mich trifft. Und ich möchte es mit dem auch nochmal ein bisschen verdeutlichen, egal wie unser Gesundheitssystem in unserem Land ist und wie es sich auch noch ändert, bei Jesus, da gibt es keine Privatpatienten. Bei Jesus, da gibt es nicht, dass ich bevorzugt werde oder nicht, oder dass das Wartezimmer voll ist und ich ewig warten muss. Bei Jesus ist immer ein Termin frei, bei ihm ist immer das Wartezimmer leer, weil ich direkten Zugang zu ihm habe. Direkten Zugang zum Arzt, der mich heilen kann. Und da möchte ich uns ermutigen, immer wieder ja, diese Chance wahrzunehmen. Zum einen natürlich unser Leben in Ordnung zu bringen, aber auch immer wieder jeden Tag unsere Seele vor ihm auszubreiten, uns berühren lassen von ihm und es erleben, ja, wie er uns die Heilung schenkt, die wir für unsere Seelen brauchen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, hab Dank, dass du dem Matthäus am Zoll begegnet bist, dass du nicht vorbeigelaufen bist, sondern dass du ihn gesehen hast, dass du sein Herz, seine Seele gesehen hast, ganz genau wusstest, was er braucht und dass du ihn in deine Nachfolge gerufen hast. Ja, und so möchtest du auch mit uns machen. Und ich bitte dich, dass wir ja wirklich die Wahl treffen, dass wir dir nachgehen, dass wir dir folgen, nicht unserem eigenen Ich oder ja, irgendwelchen anderen, sondern dir, dich Herr sein lassen in unserem Leben, erleben, dass es Veränderung bringt, dass es Heilung bringt für uns. Vielen Dank, dass du alles dafür getan hast, Herr. Amen.